Ja, liebe Gemeinde, mir kommt es gefühlt tatsächlich so vor, als sei in der vergangenen Woche nicht erst der Januar zu Ende. Der gemeindliche und auch der familiäre Alltag sind bei uns voll im Gange. Das Jahr mit all seinen Herausforderungen, ich stehe nicht mehr davor, sondern schon mittendrin mit beiden Beinen. Weihnachten liegt eine gefühlte Ewigkeit zurück. Bei uns zu Hause, aber auch hier in der Gemeinde, da ist von einer Spur von Weihnachten weit und breit nichts mehr zu sehen. Keine Dekoration mehr, kein Tannenbaum, nichts. Und während ich in der Adventszeit tatsächlich sehr gerne durch die Straßen gehe und mir anschaue, wie andere Menschen sich so auf Weihnachten einstimmen, auch dekorationsmäßig, da wundere ich mich inzwischen, wenn ich abends nochmal hier durch die Straßen laufe und an den ein oder anderen Balkonen oder Vorgärten noch Lichterketten blinken sehe. Weihnachten, die Zeit, in der wir uns vor Augen führen, dass mit Jesus das Licht in die Finsternis scheint, das ist schon lange vorbei. Der trübe und manchmal auch betrübte und getrübte Alltag hat die lichten Momente der Weihnachtszeit wieder verdrängt. Tatsächlich endet im evangelischen Kirchenjahr die Weihnachtszeit aber erst heute. Und der heutige Predigttext, der nimmt uns passenderweise noch einmal mit hinein in das Thema Jesus als Licht der Welt. Ich lese uns den Predigttext aus der Johannesoffenbarung, aus dem ersten Kapitel, die Verse 9 bis 18. Und weil es ein wirklich ausdrucksstarker Text ist, ein äußerst bildstarker Text, lade ich euch ein, mal die Augen zu schließen, während ich diesen Text lese und euch das Bild, was hier der Seher Johannes beschreibt, euch selbst einmal vor Augen malen zu lassen. Ich, euer Bruder Johannes, der wie ihr bedrängt ist, der mit euch an der Königsherrschaft teilhat und mit euch in Jesus standhaft ausharrt. Ich war auf der Insel Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach: Schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße erreichte, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, leuchtend weiß wie Schnee und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Beine glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht, und seine Stimme war wie das Rauschen von Wassermassen. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Ihr dürft die Augen jetzt wieder aufmachen. Ist vielleicht besser. Der Predigttext nimmt uns mit an den Anfang der Entstehung der Johannesoffenbarung, dem Buch der Superlativen im Neuen Testament, das kann man so sagen, denn es ist definitiv das bildgewaltigste Buch. Aber gerade wegen der vielen Sprachbilder ist es für uns auch so oft so schwer zu greifen und zu konkretisieren, was da Johannes über die Zukunft dieser Welt gesehen hat. Deswegen ist die Offenbarung des Johannes in der Entstehungsgeschichte der Bibel auch das umstrittenste Buch gewesen. Ihre Aufnahme in den biblischen Kanon stand in der alten Kirche immer wieder auf der Kippe und andere, zum Beispiel der Martin Luther, hätten sie auch am liebsten nachträglich noch aus der Bibel wieder herausgeschmissen. So besonders das Buch der Offenbarung ist und so außergewöhnlich all das ist, was Johannes erleben durfte, so bodenständig fängt es an. Johannes nennt sich zuallererst selbst euer Bruder, der wie ihr bedrängt ist, mit euch an der Königsherrschaft teilhat und mit euch in Jesus standhaft ausharrt. Johannes ist nicht irgendein außergewöhnlicher Mensch, keine Berühmtheit, kein Apostel, kein Superstar, kein Dschungelkönig, was auch immer. Johannes ist vor allem einer wie du und ich, ein Christ, ein Nachfolger Jesu, ein Wartender. Genauso wie wir muss Johannes standhaft ausharren in seinem Leben, muss Höhen und Tiefen des Lebens annehmen und durchschreiten, kann nicht nur Erfolge feiern, sondern muss auch Misserfolge verkraften und einfach darauf warten, dass Christus sein Versprechen einhält und wiederkommt. Johannes ist auch ein Bedrängter, so wie viele Millionen Christinnen und Christen auf dieser Welt aufgrund ihres Glaubens Bedrängte und Verfolgte sind. Johannes ist ein Bedrängter, so wie wir uns vielleicht weniger im Großen, aber oft auch im Kleinen als Bedrängte fühlen. Wenn Familienmitglieder oder Bekannte, Kollegen uns stillschweigend belächeln wegen unseres Glaubens oder manchmal auch offen darüber herziehen und ihre Witze machen. Als Bedrängter ist Johannes auf der griechischen Insel Patmos gelandet. Man weiß nicht genau, ob er dorthin verbannt wurde wegen seines Glaubens an Christus oder ob er sich selbst auf der Flucht vor Verfolgung dorthin zurückgezogen hat. Ob es nun ein erzwungenes oder ein selbstgewähltes Exil war, scheinbar lebt Johannes dort trotzdem so etwas wie Alltag. Er lebt im Rhythmus der Woche, er weiß noch, wann Sonntag, wann der Tag des Herrn ist, der Tag, an dem er vom Geist ergriffen wurde. Bis hierhin ist alles sehr bodenständig. Aber an dieser Stelle, an diesem Schnittpunkt im Text, beginnt es dann für viele von uns bereits außergewöhnlich zu werden, dass der Heilige Geist jemanden so richtig ergreift, quasi in einen heiligen Rausch zieht. Das habe ich selbst zum Beispiel in meiner gemeindlichen und geistlichen Prägung nie erlebt. Und im Gegenteil, ich bin mit Skepsis und mit Ablehnung gegenüber solchen Phänomenen aufgewachsen. So weit, so normal, das hätten die Christen der ersten Generationen gesagt, die eine viel stärkere Grundoffenheit für Geisterfahrungen hatten. Manchmal auch zu offen, wie Paulus den Korinthern zum Beispiel spiegeln muss. Aber auch, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in den Lebensalltag des Menschen hineintritt, ist für die ersten Christen nichts Außergewöhnliches. So weit, so normal, das können sicherlich auch die Glaubensgeschwister unter uns sagen, die selbst viel mehr Erfahrungen damit gemacht haben, von Gottes Geist ergriffen zu werden. Prophetisches Reden, prophetische Schau, mit dem Auftrag, es zur Erbauung der Gemeinde weiterzugeben, ist damals in der ersten christlichen Generation ganz normal. Und daher ist auch das, was in dem Bericht über die Audition, das, was Johannes am Anfang hört, auch nochmal einiges zu entdecken, was nach damaligem Verständnis wieder ganz bodenständig war und auch erdet. Da ist diese mächtige Stimme, die Johannes den Auftrag erteilt, das, was er sehen wird, aufzuschreiben und an 7 Gemeinden zu senden. Johannes Geisterfahrung, alles, was er hört und sehen wird, das soll also kein exklusives Wissen bleiben. Es dient nicht allein der eigenen persönlichen Erbauung. Johannes soll es teilen, ganz konkret mit 7 Adressatengemeinden. Und diese 7 Gemeinden, die in dem Text kurz erwähnt werden, sind wiederum eine ganz bunte Durchmischung. Darunter sind große christliche Zentren wie Ephesus, aber auch für die damalige Zeit eher unbedeutende Gemeindestandorte wie Philadelphia oder Thyatira. Sie haben aber in weltlich pragmatischer Hinsicht etwas gemeinsam, denn alle diese 7 Gemeindestandorte lagen an einer wichtigen antiken Verbindungsstraße im damaligen Kleinasien, also der heutigen Westtürkei. In allen Städten gab es Poststationen und damit eine gute Infrastruktur. Und der Bote, der die Nachricht, die Offenbarung des Johannes nun verteilen durfte, der konnte diese gute Infrastruktur wie Straßen, Pferde und Eselverleih nutzen, um eben diese Offenbarung ganz bequem und zügig an alle diese Standorte zu verteilen. Ganz pragmatisch und bodenständig. In diesen einleitenden Versen der Offenbarung, da kommen also Bodenständiges und Visionäres zusammen. Ein Christ wie du und ich wird durch den Heiligen Geist zum Empfänger einer besonderen Offenbarung über das künftige Ergehen und Vergehen dieser Welt und die von Gott geschenkte neue Welt. Aber dieses Wissen, diese Ermutigung, die in der Zukunftsschau liegt, dass der allmächtige Gott die Geschicke der Welt in seiner Hand hält und zum Sieg über das Böse führen wird, die sollen auch andere erreichen. Gewichtige Gemeindestandorte sind unter den Empfängern, aber auch kleine Gemeinden in kleinen antiken Städten. Und in dieser Zusammensetzung der Adressatengemeinden steckt schon eine Botschaft, nämlich die Botschaft, dass Gottes Trost nicht allein den großen geistlichen Zentren, den wichtigen, vorbehalten ist. Sie gilt genauso den kleinen, unbedeutenderen Gemeinden. Oder anders gesagt, sie gilt allen. Allen Brüdern und Schwestern des Johannes. Allen, die mal geduldig und mal ungeduldig ausharren, auf das Wiederkommen Jesu warten. Allen, die im Großen wie im Kleinen Bedrängte sind aufgrund ihres Glaubens an Christus. Sie gilt uns allen. Auch heute, auch hier, uns in Kelkheim. Unabhängig wie groß und wichtig oder wie klein und unbedeutend wir uns fühlen mögen. Von der Weite, in die die Botschaft gehen soll, und die schon selbst eine Botschaft trägt, geht es nun zu dem, was Johannes sieht. Aus der Audition, dem Hören einer Stimme, wird eine Vision, ein Sehen, ein Schauen. Und zwar, weil Johannes wissen will, wer da zu ihm redet. Da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Johannes wagt den Blick in die Richtung der majestätischen Stimme, die er hinter sich hört. Und was er dort sieht, das erschlägt ihn buchstäblich. Es ist ein Anblick voller Licht, voller Glanz, voller Strahlkraft. Als erstes erwähnt Johannes die 7 goldenen Leuchter, wahrscheinlich kreisförmig angeordnet. Sie stehen für die 7 Adressatengemeinden, die für die ersten Empfänger der Offenbarung als Trostschrift. Und ihre Beschreibung als golden drückt zunächst einmal aus, dass sie unabhängig von ihrer Größe, unabhängig von ihrer Bedeutung, unabhängig von dem, was dann in den Sendschreiben über die einzelnen Gemeinden gesagt wird, dass sie wertvoll sind, dass sie eine besondere Bedeutung haben. Der Blick auf die Leuchter, der hält aber nur ganz kurz an. Denn sie umgeben eine menschenähnliche Gestalt, die ihr Mittel und ihr Zielpunkt ist. Und darauf geht dann auch ganz schnell der Blick des Johannes. In ihrer Mitte, da ist noch etwas zu sehen. Oder vielmehr noch jemand. Johannes sieht dort jemanden, der aussieht wie ein Mensch. Im Griechischen steht hier die Verwendung Menschensohn. Eine Bezeichnung, die Jesus auch selbst zu Lebzeiten öfter für sich selbst angewandt oder verwendet hat. Und trotzdem, mit dem irdischen Jesus scheint Christus in der Vision von Johannes optisch wenig gemeinsam zu haben. Diese menschenähnliche Person, dieser Menschensohn in der Mitte, der trägt ein Gewand, das bis auf die Füße reicht. Solch ein Gewand, das war viel zu teuer und zu fein für jemanden, der viel zu Fuß auf den staubigen Wegen in Galiläa und Judäa unterwegs ist. Die Gestalt trägt einen goldenen Gürtel um die Brust, ein eindeutiges Zeichen oder Erkennungssymbol für Herrscher und Könige in der Antike. Und vom glänzenden Gürtel, da wandert der Blick des Johannes auf das Gesicht der Gestalt. Das ganze Gesicht strahlt wie die machtvolle Sonne. So fasst Johannes seinen optischen Eindruck zusammen. Die Haare sind weiß wie Wolle. Ihre Farbe wird mit einem hellen weißen Schnee verglichen, so wie wenn die Sonne die Schneekristalle zum Glitzern bringt. Und in den Augen dieser Gestalt, da begegnet Johannes ein ehrfurchteinflößender Blick. Augen wie Feuerflammen. Heiß, hell, klar, brennend. Schon im Danielbuch, im Alten Testament, im 7. Kapitel, da wird Gott mit solchen körperlichen Eigenschaften beschrieben. Johannes erblickt in seiner Vision nicht nur den auferstandenen Christus, so wie die Jünger ihn damals gesehen haben, sondern den verherrlichten Christus, der nach seiner Himmelfahrt an die Seite Gottes zurückgekehrt ist. Er erblickt Christus nicht als den ärmlichen Wanderprediger aus Galiläa, nicht als gebrochenen Menschen am Kreuz, sondern als den göttlichen Messias, als den Herrscher des Himmels und der Erde, der in seiner ganzen Herrlichkeit nun zu sehen ist. Und das Bild, das Johannes hier von Christus in all seiner Herrlichkeit vor Augen malt, ist tatsächlich ein völlig anderes Bild von Christus, als es uns in den Evangelien im Blick auf Jesus begegnet. Es ist ein Bild, das mich persönlich auch herausfordert. Denn auch mein eigenes Bild von Jesus ist vor allem durch die Nahbarkeit, die Menschlichkeit Jesu geprägt. Jesus, der Petrus aus dem Wasser zieht, der Kinder in den Arm nimmt, aber auch seine Jünger, sie berührt, so wie wir es gerade in der Textlesung gehört haben. Der arm und hilflos als Kind auf die Welt kommt und der ebenso hilflos und am Kreuz gedemütigt stirbt. In der Vision des Johannes steht nun auch mir und uns Jesus Christus in seiner himmlischen und majestätischen Erscheinung vor Augen, strahlend und klar. Die brennenden Augen, das zweischneidige Schwert, das da aus dem Mund kommt, das weckt Ehrfurcht und bei Johannes auch Furcht. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass es den Seher Johannes bei diesem Anblick wirklich von den Füßen gehauen hat. Wie tot lag Johannes vor den Füßen Jesu, starr vor Erschrecken. Doch hier endet die Begegnung von Johannes mit dem himmlischen Christus nicht. Trotz dass Johannes hier Christus in all seiner Herrlichkeit gegenübertritt, geschieht etwas sehr Vertrautes. Christus berührt Johannes an der rechten Schulter und er spricht ihm zu: Fürchte dich nicht. Aus dem Hören einer Stimme wird die Vision, das Sehen des Königs Christus. Und daraus wird eine Christuserfahrung. Der himmlische Christus im ersten Augenblick in seiner ganzen Majestät in den Blick genommen und so gesehen, er verhält sich dann doch irgendwie vertraut. Eine sanfte Berührung, ein ermutigender Zuspruch. Johannes darf Christus in seiner Herrlichkeit schauen, nicht weil Christus verängstigen, verunsichern, erschrecken will. Johannes darf erleben, dass auch der an die Seite Gottes zurückgekehrte Christus in all seiner Herrlichkeit nahbar ist. Nicht wie ein unberührbarer Herrscher im gebotenen Abstand bleibt. Johannes erlebt eine heilige Berührung, eine heilige Erfahrung Gottes zum Trost und zur Stärkung angesichts der Bedrängnisse und Verfolgungen seiner Zeit, angesichts des Wartenmüssens auf die Wiederkunft Jesu. Die Herrlichkeit und das Licht Christi strahlen in das Leben des Johannes mit all seinen Schattenseiten. Und diese Vision, der Trost und die Hoffnung, die Johannes aus dieser Zukunftsschau Gottes nun ziehen kann, die ermöglicht ihm, klarer und mutiger und hoffnungsvoller durch das Leben zu gehen. Was er während dieser Geisterfahrung sieht und erlebt, das motiviert ihn nicht etwa zur Weltflucht, sondern zu einem standhaften Glauben inmitten dieser Welt. Johannes hat seinen Auftrag befolgt, hat aufgeschrieben, was er gesehen hat. Das, was Gott ihm offenbart hat, ist nicht nur für ihn Klarheit und Lebenshoffnung geworden. Es will und es soll uns ebenso Klarheit und Hoffnung schenken. Ich habe die Predigt angefangen mit Jesus als dem Weihnachtslicht, das in die Welt strahlt und dass diese lichte Weihnachtszeit gefühlt schon eine Ewigkeit hinter uns liegt. Aus der Vision des Johannes strahlt uns nun Christus in einer ganz anderen Weise in die Finsternis unserer Welt. Nicht von der Ewigkeit, von der gefühlten Ewigkeit, die zurückliegt, sondern von der Ewigkeit her, die noch vor uns liegt. Dieses anschauliche Bild des Auferstandenen, in den Himmel aufgefahrenen und von Gott verherrlichten Christus hat im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz eigene Strahlkraft. Die Begegnung, die Johannes mit dem Auferstandenen Christus in seiner ganzen Herrlichkeit macht, ist eine Ermutigung an alle Gläubige, offen zu sein für solch eine Christusbegegnung. Die Botschaft des Johannes ist, dass Trost und Zuversicht, die ihm aus dieser besonderen Begegnung erwachsen sind, nicht exklusiv sind. Der auferstandene Christus in all seiner Herrlichkeit und Strahlkraft begegnet dem einfachen Mitbruder, dem, der so wartet wie wir, der bedrängt ist aufgrund seines Glaubens, so wie viele. Und Johannes erlebt dabei nicht nur die Begegnung mit Christus in seiner ganzen Herrlichkeit, sondern auch, dass Christus in seiner ganzen Herrlichkeit und Macht dennoch nahbar ist. Christus selbst geht auf Johannes zu, berührt ihn und spricht ihm zu: Fürchte dich nicht. Indem Johannes teilt, was er gesehen und erfahren hat, spüren durfte, ermutigt er uns heute, selbst offen zu bleiben und uns offen zu halten dafür, dass Christus sich auch uns in seiner ganzen Majestät zuwenden möchte. Die Erfahrung des Johannes, die er durch den Heiligen Geist machen durfte, will uns einladen, Zuwendung und Aufrichtung und Ermutigung von Christus als dem Auferstandenen und Verherrlichten zu erbitten. Wie Johannes warten wir und harren wir aus in dieser Welt, in der Hoffnung und manchmal auch in der Sehnsucht auf die neue, bessere Welt. Wie Johannes sind wir oder fühlen wir uns immer wieder auch gering geschätzt, ausgegrenzt und manchmal auch bedrängt wegen unseres Glaubens. Wie Johannes, so hat auch unser Leben in dieser Welt immer wieder seine Schattenseiten. Wie Johannes brauchen wir immer wieder Christus als Licht der Welt, das in unsere Welt, in unser Leben hineinstrahlt, inmitten unserer beruflichen Anspannungen und Anfechtungen oder neue Aufbrüche, inmitten familiärer Konflikte, zerrütteter Beziehungen, Einsamkeit. inmitten der Hoffnungslosigkeit durch schwere Krankheit oder Verlusterfahrungen. Und das Licht leuchtet auf in der Finsternis. Gerade durch das Ostergeschehen, auf das wir im Kirchenjahr nun zugehen, ist diese Zusage aus dem Johannesevangelium nicht mehr auf die Menschen beschränkt, die Jesus als Sohn Gottes während seines irdischen Lebens und Wirkens erlebt haben. Das Sehen und das Erleben der Strahlkraft Jesu Christi, vermittelt durch den Heiligen Geist, dürfen auch wir erbitten und erleben. Und wenn Christus uns ruft und anspricht, dann wünsche ich uns allen immer wieder den Mut, sich umzudrehen und ihn anzusehen, sich von ihm berühren zu lassen und zusprechen zu lassen: Fürchte dich nicht. Amen.